Jesus, ich danke dir, dass wir deine Größe so besingen dürfen und dass wir das nicht grundlos tun, sondern dass wir wissen, du bist der, der über allem steht, der Herrscher des ganzen Universums, aber du bist eben auch unser guter Vater, der uns ganz, ganz nah ist. Und deswegen beten wir dich an, weil du derjenige bist, der uns da berührt und da begegnet, wo wir sind. Und schon das allein ist Anbetung wert, weil du als großer Gott dich ganz hinunterneigst zu uns, zu mir, in meine Situation. Und ich erhebe dich dafür. Ich erhebe dich in meinem Leben. Ich erhebe dich über die ganze Welt, hier über die ganze Gemeinde und auch über diesen Gottesdienst und auch über die Predigt, die jetzt kommt. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Im Himmel kriegen einige von uns ja ein Problem. Wenn ihr süddeutsch seid, also wie ich, dann wahrscheinlich eher wie andere, weil wir oft in Kirchen oder in Gemeinden sind und uns fällt so schwer, Leute zu begrüßen. Also ich bin ja, also wisst ihr ja, wahrscheinlich bin ich auch so ein Introvertierter, mir fällt es auch schwer, auf neue Leute zuzugehen. Und da war ich auch immer froh, wenn ich einfach in meine Kirchenbank oder hier haben wir Stühle, wunderbar blau, sitzen kann und hoffentlich spricht mich keiner an, außer Gott, so, der darf mich ansprechen, aber auch nicht zu sehr so, nur so, wie es bei mir gut ist. Und dann ist gut. Und im Himmel ist ja das Problem, dass wir alle gemeinsam Gott anbeten werden, Tag und Nacht, die ganze Zeit heilig, heilig, heilig. Auf jeden Fall werden wir alle gemeinsam da sein und wir werden uns auch in die Gesichter schauen, uns begrüßen und umarmen und sagen, ist es nicht schön, hier beim König zu sein? Und vielleicht können wir das jetzt einfach schon mal üben. Das heißt, ihr sucht euch einfach eine Person, die ihr nicht kennt oder eine Person, die ihr schon lange nicht mehr gesehen habt und sagt einfach, ist es nicht wunderschön, beim König zu sein? Und wenn euch das zu christlich vorkommt, dann sagt einfach, du siehst heute richtig gut aus. Schön, dass du da bist. Und dafür wollen wir uns ganz bewusst 2 Minuten Zeit nehmen. So, 30 Sekunden habt ihr noch. So, das war's. Wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind noch nicht im Himmel. Wir haben noch nicht unbegrenzt Zeit. Für alle, die diese Zeiten peinlich finden, keine Sorge, jetzt ist es wieder vorbei. Ja, also wenn du von solchen Zeiten peinlich berührt wirst, das ist völlig okay, das war ich auch immer, bin es immer noch, weil ich ja dann, jetzt muss ich jemand Hallo sagen und ich sage dir nur Hallo, weil der es jetzt von vorne gesagt hat, aber nimm es einfach als gute Übung hin dafür, was noch kommt. Reich Gottes ist Gemeinschaft untereinander und mit Gott und deswegen wollen wir das üben. Ich darf, wenn ihr wollt, euch mit hineinnehmen in ein paar Worte, die uns von den guten Brüdern in Herrnhut gegeben sind für jedes Jahr und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, es gibt ja so diesen Zauber des Anfangs und der hält ein Neujahr dann entweder eine Stunde oder vielleicht auch eine halbe Woche, manchmal auch länger. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du noch im Zauber des Anfangs, es hat ja perfekt noch dazu geschneit, also es ist perfekt romantisch gerade so, neues Jahr und dann der Schnee und so. Aber ich weiß auch, manchmal wird man zu schnell von dem eingeholt, was im alten Jahr eben auch lief und dieser Zauber des Anfangs ist schon wieder vorbei. Ich nehme uns jetzt mal nochmal in die, falls ihr es schon mal gemacht habt, in die Jahreslosung mit hinein, die uns vorgegeben ist und die ja nicht nur irgendwie in der evangelischen Kirche Deutschland so, sondern der wird ja weltweit als den Vers gesehen, der irgendwie über diesem Jahr steht. Und ich sehe da nichts Magisches drin oder auch nichts irgendwie, das muss jetzt mega das prophetische Wort sein, aber trotzdem, wenn sich die ganze Christenheit oder wenigstens große Teile der Christenheit mit diesem Vers befassen, dann will ich mich da einreihen in diesen großen Leib Christi und uns auch wenigstens am Anfang dieses Jahres mit diesem Vers befassen und ihn als Überschrift über unser Jahr stellen. Lange Einleitung, kurzer Sinn, ich lese ihn vor. Aus Hesekiel 36, Vers 26. Und ich... Oh, das war nicht Teil davon, das war nur meine Stimme. So, nochmal. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in eures Inneres geben. Und dann geht es weiter. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Es geht also um Erneuerung. Der Prophet Hesekiel schreibt diese Worte. oder spricht sie und dann wurden sie aufgeschrieben, je nachdem. Es gibt ja Schriftpropheten, aber ist ja egal. Auf jeden Fall, diese Worte kommen zu Hesekiel, als das Volk Israel in der Verdammung praktisch ist, also sie wurden von Syrien erobert und Jerusalem ist gefallen und die wurden alle, also nicht alle, aber vor allem die obersten Schichten von Israel wurden alle verschleppt. Also so die ärmeren Leute, die sowieso jetzt nicht so die Mittel hatten, irgendwie was Großes zu tun, die durften da auch bleiben. Also nicht so, dass das gesamte Volk da gegangen wurde, aber eben vor allem die oberen Schichten, auf jeden Fall die königliche Schicht, die Priesterschaft und so weiter, die wurden alle mitgenommen. Und dort in dieser Ferne sind sie nun und sie können nicht mehr so leben, wie sie eigentlich gerne würden. Sie sind nicht mehr frei, sie sind Sklaven und Unterdrückte, haben keine Heimat mehr. Und Israel ist also so unter all diesen Völkern verstreut. Und dadurch, dass sie so verstreut waren, wurde Gottes Name durch den Dreck gezogen. Also so sagt Gott auf jeden Fall selber, wenn man diese Prophetie liest, ein bisschen weiter vorher im Kapitel, die fängt so bei Vers 17 ungefähr an. Da sagt Gott zu Hesekiel, mein Name wird irgendwie bedreckt. Mein Name wird mit Füßen getreten, weil mein Volk überall verstreut ist. Weil ich habe ja meinem Volk eigentlich versprochen, ich werde immer für euch da sein, ich werde euch ein Land geben, in dem Milch und Honig fließt und so weiter hin und her. Und jetzt ist es aber nicht so und die Völker lachen über mich. Und dann entscheidet er sich und sagt, okay, ich will sie zurückholen. Aber nicht, weil die Israeliten so toll gewesen wären, weil sie ganz brav meine Gebote gefolgt hätten oder so. Nee, das ganz sicher nicht. Sondern einfach, weil ich meinem Namen wieder Ehre herstellen will. Weil ich will, dass die Völker auf meinen Namen schauen und wissen, dass ich der Herr bin und sonst keiner. Und allein aus diesem Grund sagt er, ich bringe Israel wieder nach Hause. Ich werde ihre Sünden abwaschen. Ich werde sie aus den Nationen holen und wieder sammeln. Und dann kommt eben unser Vers. Und ich werde euch, also Israel, ein neues Herz geben und einen neuen Geist in eures Innerstes geben. In der Situation sind wir also. Wir sind irgendwo draußen in der Verbannung. Und hier kommt einer und sagt, ich habe von Gott gehört, Gott wird uns wieder zurückschicken nach Jerusalem, nach Israel. Also, ich verstehe, was ich meine, nach Judäa dort. Und wir werden wieder in die Heimat gehen und Gott wird wieder unser Gott sein. Und alles wird wieder in Ordnung kommen. Das war damals relativ unwahrscheinlich. Syrien hatte kein Interesse daran, dass Israel wieder erstarkt und wieder zu einer Großmacht wird. Sondern denen ist eher daran gelegen, dass sie klein gehalten werden. Und wenn man da lesen kann in verschiedenen Büchern der Bibel, dann lest ihr, dass es eigentlich alles Zufälle, wie man so will, oder eben gottgewirkte Dinge sind, dass Israel dann wirklich zurückkommt, die Mauer wieder aufbaut und wieder dort einziehen kann in Jerusalem. So, was will ich heute Morgen machen mit diesem Vers? Ich will auf das steinerne Herz eingehen und ich will auf diesen neuen Geist eingehen. Die zwei Dinge, die Gott dem Volk Israel geben will. Und ich will diese Dinge auch uns mitgeben und sagen, vielleicht sind ja darin auch ein paar Sätze oder ein paar Gedanken, die mich ganz persönlich heute Morgen am Anfang von 2017 angehen. Ich lese es nochmal einfach so zur Erinnerung. Ich weiß, ich lese auch aus der Erbberfelder Bibel und die ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes geben und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ihr lacht, ich weiß, es heißt Eberfelder, aber Elber, echt? Eber. So. Was ist das deine Herz? Ich habe es überlegt, also bevor ich über Eber und Erdbeeren nachgedacht habe, habe ich mir überlegt, was will Gott eigentlich mit diesem steinernen Herz sagen? So. Und ein steinernes Herz in Fleische, also praktisch die... Schneid auch wunderschön. So. Ich mir fällt es auch echt schwer zu konzentrieren. Ich schaue andauernd auf mein Telefon und draußen schneit es. Aber es ist gut. Ist gut. So, jetzt sind wir da. So. Aber jetzt muss ich was Negatives sagen und dabei freue ich mich gerade so. Ganz ehrlich, ich war gestern im Feierabendteam, die hatten Wochenende und es war einfach, ja, da sind sie. Schön, dass ihr da seid und nicht irgendwie noch schlaft. Und habe einfach ich freue mich einfach so. Über das, was Gott letztes Jahr gemacht hat. Wir hatten jetzt nicht so irgendwie einen andächtigen Abend, Gottesdienst am Neujahrsabend oder so. Aber wenn ich über das letzte Jahr nachdenke und über das, was kommt in diesem Jahr, ich bin einfach so mit Freude und Spannung erfüllt. Es ist der Wahnsinn. Und da fällt es mir auch schwer, hier von toten Steinen zu reden, wenn es in mir drin brodelt und sich alles freut. Aber wir kriegen es trotzdem hin, weil das Ende wird gut. Es ist ein Happy End heute in der Predigt. Was ist also das steinerne Herz? Naja, das steinerne Herz, es ist tot. Ein Stein lebt nicht. Außer wir sind irgendwie bei den Anthroposophen, die legen dann irgendwelche Steine in irgendwelche Gärten und sagen, da gehen irgendwelche Energien davon aus. Das dürfen die machen. Aber grundsätzlich würden wir mal sagen, Steine sind tot. Die kommunizieren nicht mehr, die leben nicht mehr. Die nehmen nicht mehr teil an der Gemeinschaft, die nehmen nicht teil an dem, was wir tun. Und ganz sicher nicht an dem, was Gott für sie hat, sondern sie sind einfach nur da und leben nicht mehr. Aber ich glaube, dass sich so ein Herz nicht von heute auf morgen zu Stein verfestigt. Israel ist ja nicht mit dem steinernen Herzen irgendwie geboren worden, sondern das ist ja über die Zeit einfach passiert. Als sie ins verheißene Land einreisen, da ist ja alles super. Und dann stehen sie da am Berg Horeb und sagen, wir wollen alle Gebote von Gott halten und ja und hin und her und tralala. Und sie haben Gott gelobt und sie haben mit ihm gelebt. Und dann gab es noch so ein paar Momente, wo sie wirklich wieder vor Gott gekommen sind. So die Tempeleinweihung, wo David da tanzt und sie geben alles und sie loben Gott. Da war ja sicherlich das Herz noch nicht steinern, das meint ja Gott hier nicht, sondern es ist ja über die Zeit geworden. Es hat sich mit der Zeit eben verfestigt. Warum? Weil Israel eben angefangen hat, seinen eigenen Wegen nachzugehen und nicht mehr dem, was Gott ihnen eigentlich aufgetragen hatte. Sie machen das vor allem durch zwei Dinge. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen verkürzt, aber für heute Morgen geht mit mir. Sie machen das durch einen Hedonismus, dass sie einfach sagen, ich mache das, was mir Spaß macht. Das fing bei den Großgrundbesitzern an, denen Gott eigentlich gesagt hat, ihr müsst schauen, dass es den Armen gut geht. Ihr müsst nach den Witwen schauen, ihr müsst nach den Waisen schauen. Ihr dürft euch nicht unrechtmäßig weiter bereichern an den Äckern von denen, die nicht so viel haben, sondern ihr müsst schauen, dass es den anderen auch gut geht. Und wenn euch jemand einen Acker verkauft zum Beispiel, dann muss nach 7 Jahren dieser Acker auch wieder zurückgegeben werden, sodass Gerechtigkeit herrscht, sodass jeder immer wieder eine neue Chance bekommt. Und irgendwann haben die Großgrundbesitzer gesagt, naja, habe ich keinen Bock mehr. Ist irgendwie blöd, es immer wieder zurückzugeben und diese Mühe, immer nach den Witwen und Waisen zu schauen, mache ich nicht mehr. Und dann wäre es eigentlich die Aufgabe des Königs gewesen, diesen Leuten, die ein bisschen mehr Geld hatten, zu sagen, nein, 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 ihr habt immer noch den Auftrag, nach denen zu schauen, denen es nicht so gut geht. Aber die Könige haben es eben auch nicht gemacht, die hatten auch irgendwie andere Interessen. Und die Propheten sind gekommen und haben gesagt, ihr lieben Könige, ihr liebes Volk Israel, wenn ihr so weitermacht, wird es nichts und ihr werdet in die Verbannung geführt und Gott wird euch dafür strafen. Sie haben es nicht geglaubt und haben einfach immer weiter das gemacht, was ihnen in dem Moment für richtig erschien, was ihnen wichtig war, was ihnen ihr Egoismus vorgegeben hat. Und das Zweite, was sie gemacht haben, sie haben sich in der Religiosität verloren. Das merken wir auch zu Zeiten Jesu, als er kommt und den Pharisäern vorwirft, ihr seid so religiös, ihr lebt die Formen, aber der Inhalt, der ist euch irgendwie abhanden gekommen. Wir gehen die Formen der Religion durch, aber die Formen sind leer. Gottes Geist und Gottes Herz ist schon lange nicht mehr da, wo ich bin und was ich da tue. Und wir halten an diesen alten Formen fest und wiederholen sie einfach, bauen noch andere Formen ein von anderen Göttern und bilden uns so ein religiöses Gehäuse, das wir schön abfeiern, das aber kein Leben mehr hat, das keinen Inhalt mehr hat, sondern das nur noch eine religiöse Übung ist. Und über der Zeit verfestigt sich eben das Herz. Es wird hart, es wird zu Stein, unfähig zu kommunizieren und unfähig am Leben Gottes teilzunehmen. Und dann kommt hier dieser Vers und sagt, ich mache es wieder lebendig. Er, Gott, wird es wieder lebendig machen. Ich mache euer steinernes Herz wieder zu Fleisch, ein Herz, das wieder schlagen kann, wieder leben kann und wieder fühlen kann. Und das Interessante ist ja hier, wer handelt hier eigentlich? Gott sagt nicht, bemüht euch doch, liebes Israel, damit eure Herzen wieder fleischern werden. So könnte man ja meinen, dass das Gott so auf die Israeliten zukommt. Ganz besonders, wenn man diese ganze Prophetie liest, das lege ich euch mal in Herzen, Hesekiel 36, lest mal diese ganze Prophetie und wir merken, wie mit hartem Ton Gott das verurteilt, was Israel getan hat. Er sagt, Scham und Schande über euch. Er fasst sie nicht irgendwie mit Samthandschuhen an und sagt, naja, war ja alles nicht so schlimm, was ihr gemacht habt. Kein Problem, kann jedem mal passieren, so ein paar andere Götter anzubeten und die Felder nicht mehr zurückgeben und so. Das ist gar kein. Nee, das macht er nicht, sondern er sagt knallhart, Scham und Schande über euch. Ihr habt gesündigt. ihr habt meinem Namen in den Dreck gezogen und die Völker lachen über mich wegen euch. Er hält da sich nicht irgendwie hinterm Berg. Und da können wir annehmen, dass Gott jetzt kommt und sagt, und weil ihr so gesündigt habt und weil ihr so Mist gebaut habt, jetzt guckt mal, wie ihr da auch wieder rauskommt. Und wenn ihr dann wieder draußen seid, dann können wir wieder gut miteinander sein und dann kann es weitergehen. Und dann leben wir wieder glücklich und zufrieden, da wo Milch und Honig fließt. Aber Gott macht es eben nicht. Sondern er spricht sie an und sagt, ich gebe euch dieses neue fleischerne Herz und ich nehme dieses steinerne Herz weg. Gott handelt. Er verlangt es nicht von den Israeliten, sondern sagt, ich werde es tun. Wir leben jetzt ungefähr 2500 Jahre später und wir haben genau dies an vielen Stellen immer noch nicht verstanden. Egal wo und egal mit wem, egal welche Altersgruppe, mir begegnen immer wieder Menschen, die dieses Gefühl haben, aber ich muss mich doch zuerst für Gott zurecht machen, bevor das mit Gott irgendwie was werden kann. Ich muss mich doch zuerst gut genug machen, damit ich das, was Gott für mich hat, irgendwie annehmen kann, damit ich Gott gefallen kann. Und wir versuchen, unsere Sünden irgendwie zu verdecken. Wir versuchen, unsere Sünden klein zu reden. Irgendwie sagen, er war alles nicht so schlimm oder wir verbergen es komplett völlig, können es gar nicht offen zugeben und bemühen uns, dass unser Herz wieder fleischern wird, damit wir wieder Teil von dem sein können, was wir hier irgendwie Gemeinde nennen. Dabei sagt Gott uns, hey, lass es, ich mach das. Ich gebe dir das Herz. Und ich kann auch ohne Probleme deine Sünden beim Namen nennen. Versuch sie nicht zu verstecken, das bringt dir gar nichts. Sondern sei ehrlich vor mir. Bekenne das, was nicht gut gelaufen ist. Bekenne das, dass Dinge in deinem Leben schief gegangen sind. Das ist völlig okay. Sie disqualifizieren dich nicht von dem, was ich dir jetzt geben will. Gott hat kein Problem mit deiner Sünde. Das hat er gelöst am Kreuz. Hat kein Problem mehr damit. Er ist nicht überrascht von dem, wie es in deinem Leben aussieht. Ich weiß, dass wir das alle hier drin wissen, aber trotzdem begegnen immer wieder Leute, die sagen, ja, aber wenn du wüsstest, was bei mir, und dann sage ich, ja, ich will es gar nicht wissen, aber ganz sicher, Gott ist davon nicht überrascht. Er schaut sich nicht dein Leben an und sagt, oh nein, also da komme ich jetzt an mein Ende so, da weiß ich nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Wir können Gott nicht in Verlegenheit bringen, auch du mit deiner Sünde nicht. Warum versuchst du sie zu verstecken? Versteck sie nicht, sondern sei einfach ehrlich und sag, okay Gott, hier ist Sünde, ich habe Mist gebaut. Ich habe fremde Götter angebetet. Ich weiß doch echt nicht, was hin und her, was es auch immer war. Und dann sagt Gott, ich mache das. Ich gebe dir ein fleischernes Herz. Und ich tausche dieses steinerne Herz, das hart geworden ist über die Zeit, tausche ich aus. Und ich wollte uns heute Morgen ganz bewusst fragen, brauchst du das? Brauchst du genau das, von was Gott hier spricht? Wie war denn dein letztes Jahr so? 2016. Mit was hast du es gefüllt? Oder vielleicht mit was wurde es für dich gefüllt? Manchmal haben wir gar keine Wahl und müssen durch Dinge gehen, die wir uns gar nicht raussuchen. Und unser Leben wird gefüllt, obwohl wir es so gar nicht wollten. Aber oft haben wir trotzdem die Wahl und füllen unser Leben bewusst oder unbewusst mit Dingen. Mit was war dein Leben gefüllt in 2016? Wie bist du mit den Anforderungen des Lebens umgegangen in 2016? Vielleicht mit Hedonismus. Ich mache jetzt nur noch das, was gut für mich ist. Alle anderen sind völlig egal. Mir ist egal, wie es der Firma geht. Ich schaue jetzt nach mir. Mir ist egal, wie es meinen Kollegen geht. Mir ist egal, wie meinen Freunden geht. Meine Gemeinde, mir völlig egal. Die machen sowieso nie was für mich. Jetzt soll ich noch was? Nee, machen wir gar nicht. Meine Familie kann zuschauen, wo sie bleibt. Ich schaue jetzt nach mir, was mir wichtig ist. Jetzt muss doch endlich auch mal ich drankommen. Hast du so auf die Herausforderung reagiert? Kann sein. Aber hast du auch gemerkt, wie dabei dein Herz hart wurde? Hast du gemerkt, wie da dein Herz Stück um Stück härter und härter wurde? Plötzlich nicht mehr Kommunikation möglich war, das Leben nicht mehr so teilen konntest und hast gemerkt, darin wirst du nicht glücklich. Oder hast du dich vielleicht irgendwie in Religiosität geflüchtet? Du hältst die Formen des Lebens irgendwie aufrecht, du kennst die Abläufe ganz genau. Du weißt, wie man sich in der Gemeinde verhalten muss, damit alle einigermaßen noch denken, der ist gut unterwegs. Die Struktur deines Lebens ist da, aber sie ist nicht mehr gefüllt, sie hat keinen Inhalt mehr. Das ist wie eine Ehe, wo die Liebe irgendwie verloren gegangen ist und natürlich sind wir noch verheiratet auf dem Papier, natürlich trage ich noch meinen Ring, natürlich leben wir irgendwie noch im gleichen Haus, haben die Kinder noch zusammen, aber da ist kein Inhalt mehr da, da ist irgendwie, da ist das verloren gegangen, warum wir eigentlich mal gestartet sind. Und wegen dem Stress des Alltags, wegen den finanziellen Problemen, weil ganz viele andere verschiedene Dinge passiert sind, plötzlich merken wir, wir gehen nur noch ganz religiös durch unseren Alltag und haben kein Leben, keinen Inhalt mehr. Die Nähe Gottes, das Wissen um seine Führung, die Liebe und die Intimität sind nicht mehr da. Und hast du gemerkt, wie dein Herz hart geworden ist? Hast du gemerkt, wie es nicht mehr sich freuen konnte an den Dingen? Weil es nur noch Formen waren. Und jetzt stehen wir am Anfang von 2017 und ich bin kein Freund von Neujahrsvorsätzen, weil das bei mir sowieso nie funktioniert. Aber trotzdem hat ja so ein Jahreswechsel auch was Signifikantes. Wir ordnen unser Leben nach diesen Jahren, wir haben alle noch ein bisschen Urlaub gehabt und so. Und ich bin auch kein Freund von Jahreslosungen, habe ich glaube schon gesagt. Ich glaube nicht, dass sie irgendwas Magisches haben. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie jetzt das prophetische Wort für 2017 für alle Menschen auf der ganzen Erde sind so. Aber trotzdem will ich dich heute Morgen fragen, was hält dich davon ab, dieses Wort aus Hesekiel einfach ganz bewusst auf dich anzuwenden und 2017 anders zu starten, als du 2016 aufgehört hast? Gar nichts. Auf jeden Fall von dem, was ich von Gott aussehen kann, gar nichts. Und deswegen will ich jetzt mitten in der Predigt, normalerweise religiös wäre es zu sagen, wir müssen bis zum Ende der Predigt warten, wenn dann Ministry-Zeit ist und so und vorne das Gebetsteam steht, das machen wir heute nicht, sondern einfach mitten in der Predigt will ich einfach kurz Zeit nehmen. 2 Minuten und, oder vielleicht auch 3, mal schauen. Und dass wir da, wo du bist, einfach ehrlich vor Gott wirst. Das heißt, Gott, so hat es 2016 in meinem Leben ausgesehen. Und ich habe gemerkt, an manchen Stellen ist mein Herz hart geworden. Ich kann mich nicht mehr so freuen wie früher. Ich habe diese Lebendigkeit in meiner Beziehung mit dir, mit meinen Mitmenschen gar nicht mehr so. Dieses steinerne Herz schmerzt mich. Ich will es loswerden. Und er nimmt es weg. Er vergibt. Er holt dich zurück in die Heimat. Er steht zu seinem Wort. Nicht, weil du so toll warst, aber auch nicht, weil du irgendwie so schlimm warst, sondern einfach nur um seines Namens willen, weil er gesagt hat, ich werde auf jeden Fall mein Wort nicht leer zurückkommen lassen. Ich stehe zu meinem Wort. Und das wollen wir heute Morgen machen. Wir nehmen uns einfach eine Zeit der Stille, wenn die Kinder hinten ein bisschen unruhig werden, völlig egal. Aber nimm dir diesen Moment und komm selber vor Gott und sag, okay Gott, so sieht es gerade in mir aus. Und wenn du willst, dann bete jetzt einfach das, was ich jetzt bete, für dich persönlich mit. Darfst du einfach leise machen, da wo du bist. Und nimm es einfach für dich persönlich an und sprich du selber zu Gott. Lieber Vater, ich bin dir so dankbar. Ich bin dir so dankbar, weil ich weiß, du siehst mich. Egal, wo ich gerade bin. Egal, wo ich war. Und lieber Vater, du siehst auch die Stellen in meinem Leben, die Stellen in meinem Herzen, die vielleicht hart geworden sind oder die in Gefahr stehen, hart zu werden. Du siehst die Anforderungen des Lebens, du siehst die Fehler meines Charakters, du siehst die Dinge, die nicht so laufen, wie sie eigentlich laufen sollen. und mein Herz ist hart geworden. Aber ich weiß, dass du damit kein Problem hast. Ich weiß, dass du damit umgehen kannst. Und so lasse ich jetzt all die Dinge, die schiefgelaufen sind, all die Dinge, die ich am liebsten vergessen würde, mit denen ich nicht klarkomme, die lasse ich einfach bei dir an deinem Kreuz, weil sie dort hängen. Und ich bitte dich, gib mir ein neues Fleisch und das Herz. Mach die harten Stellen wieder weich. Lass mich neu leben. Lass mich neu deinen Frieden erleben und deine Freude erleben. Lass mich neu an dem teilhaben, was du für mich hast. An deinem Leben, an deiner Liebe, an deiner Gegenwart. Und füll mein Leben ganz neu mit deinem Inhalt. Lass mich nicht mehr einfach nur die Formen irgendwie runterbeten, sondern füll's mit dem Leben, das von dir kommt. Das Leben mit Ewigkeitscharakter. Und ich danke dir dafür. Amen. Amen. Sehr cool. Aber wir sind noch nicht ganz fertig, weil jetzt kommt noch der zweite Teil. Gott sagt, ich will euch ein fleischernes Herz geben und das steinerne Herz wegnehmen. Und ich lege meinen Geist in euer Innerstes. Ezekiel 36, Vers 27. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr meine Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Wenn der Geist Gottes da ist, dann hat er immer lebensschaffende und lebenserhaltende Auswirkungen. Also ohne das jetzt groß auszuführen, aber Adam und Eva wurden durch den Geist Gottes praktisch beseelt. Also Geist, Gott, der Vater oder Jesus oder wie man sich auch vorstellen will, bläst praktisch den Menschen an und der Atem Gottes ist das Leben. Der Geist Gottes kommt in die Menschen und sie werden zum Leben. Oder in Hiob steht, wenn du deinen Geist nur für eine Sekunde wegnehmen würdest, dann würde alles zu Staub werden und alles wäre wieder kaputt und tot. Das heißt, wenn der Geist Gottes ist, dann hat es immer eine lebensschaffende und eine lebenserhaltende Auswirkung. Israel hatte genaue Anweisungen und Ordnungen, wie sie zu leben hatte. Und Gott hat gesagt, wenn ihr so lebt, werdet ihr Frieden, Wohlstand und Segen haben. Seine Ordnungen waren also Segensordnungen, waren lebensschaffende und lebenserhaltende Ordnungen. Und wir sehen auch hier, Gott hat kein Problem, von Ordnungen zu sprechen. Er hat kein Problem damit zu sagen, ich habe euch doch gesagt, wie ihr leben sollt. Es gibt gewisse Grenzen und auch gewisse Dinge, die ihr einhalten müsst, damit segensreiches Leben gelingt. Damit haben wir oft ein Problem. Also vor allem in unserer Zeit, vor allem in jüngeren Jahren. Wir wollen Freiheit. Da soll uns keiner sagen, wie wir leben sollen. Und Gott ist doch auch ein Gott der Freiheit. Also gibt er mir Freiheit, alles zu tun, was ich gerade will. Dieser Begriff von Freiheit ist relativ falsch. Freiheit geht eben auch nicht ohne Ordnung. Denn zu was bist du denn frei? Alles zu tun, was du willst, was dein menschliches Ego dir vorgibt? Dann haben wir den Dritten Weltkrieg vorprogrammiert, weil dann gewinnt der, der das größte Ego hat und der am stärksten ist und der am lautesten schreit und am schnellsten zuschlägt. Es gibt keine Freiheit ohne auch eine gewisse Ordnung. Und Gott weiß es natürlich und es tut gut daran, wenn wir das auch wissen, dass wenn wir in Freiheit sein wollen, dass es dann auch eine gewisse Ordnung braucht, die Gott uns gibt. Gott gibt den Israeliten also eine Ordnung und hat sie ihnen gegeben. Sie haben sie natürlich nicht eingehalten, aber er sagt, ich will euch den Geist geben und, jetzt kommt das Krasse, ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Ich werde machen. Nicht, okay, jetzt habe ich euch ein fleischernes Herz gegeben, so, jetzt seid ihr wieder am Leben und jetzt haltet bitte meine Ordnungen. Sondern Gott sagt, nee, ich werde es machen, dass ihr die Ordnungen haltet. Ja, ist es jetzt ein Gott, der zwingt? Habe ich jetzt gar keine Freiheit mehr so? Zwingt er mich jetzt irgendwie seine Ordnungen zu behalten? Nein, überhaupt nicht. Aber er ist ein Gott, der sieht, dass seine Ordnungen an vielen Stellen einfach viel zu schwer für uns sind. Wir kriegen es einfach nicht hin. Ich schaffe es nicht, seine Ordnungen einzuhalten, obwohl ich weiß, dass sie segengebend sind, obwohl ich weiß, dass sie lebensgebend sind. Ich schaffe es einfach nicht. Und er nimmt die Last ab und sagt, ich werde das machen, dass du die Ordnungen einhalten kannst, dass du in meinen Ordnungen lebst. Was sind denn diese Ordnungen? Wenn wir uns fragen, ja, was sind die Ordnungen Gottes, was fällt uns ein? Hoffentlich nicht, aber oft ist doch so die 10 Gebote als alles Erste. Naja, hier sind die Gottesordnungen so. Du sollst nicht, du darfst nicht und so weiter. Dann fallen uns vielleicht noch so ein paar andere Ordnungen ein, irgendwie habe ich mal gehört, der Jugendleiter hat gesagt, ich soll keinen Sex vor der Ehe haben, okay, das ist noch so eine Ordnung, die mir einfällt, weil die immer so betont wird, weiß auch nicht warum. Dann noch so ein paar Ordnungen, die ich soll nicht stehlen so, und ich soll mein Zimmer immer aufräumen und ich muss einen Abwasch machen. Meine Vater und Mutter ehren hat auch nicht mehr. Uns fallen diese ganzen Ordnungen ein, die ja gar nicht falsch sind, aber ich glaube nicht, dass das die Ordnungen sind, von denen wir heute 2000 Jahre nach Jesus als Christen sprechen sollten. Obwohl sie wichtig sind, obwohl sie zum Glauben dazugehören, das meine ich alles gar nicht. Aber wenn wir von Ordnungen sprechen, die wir einhalten sollen, dann ist es die Ordnung, dass wir nach dem Maßstab Gottes leben und nicht mehr nach unserem eigenen Maßstab. Das ist die Grundordnung Gottes, die für uns gilt, die wir in Jesus sind. Galater 5, Vers 1 sagt, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Paulus in seinen ganzen Briefen sagt nirgends, naja, jetzt seid ihr irgendwie gerettet, habt ein fleischernes Herz und so weiter und Gott ist mit euch so. Und jetzt bemüht euch so, dieses Leben zu leben und Gottes Ordnungen einzuhalten. Das sagt er kein einziges Mal. Aber was er sagt ist, ihr seid zur Freiheit berufen. Ihr seid eine neue Kreatur. Und jetzt lebt dieser neuen Kreatur entsprechend. Lasst euch nicht wieder zurückdrängen in das Alte. Lasst euch nicht wieder das zurückdrängen, was eigentlich gar nicht mehr zu eurer Natur gehört. Ihr habt jetzt einen neuen Vater. Ihr habt eine neue DNA, ein neues Leben. Dann lebe diesem Leben entsprechend. Paulus verlangt nicht von uns, dass wir irgendwas tun, was nicht dem entspricht, was aus unserer Natur herkommen würde. Sondern sagt, lebe deiner Natur entsprechend, lebe deiner Natur gemäß. Zur Freiheit hat dich Christus befreit. Bleib daher standhaft und lass dich nicht wieder in das Joch der Sklaverei zwingen. Was sind diese Anforderungen Gottes? Lebe in der Freiheit, zu der du befreit wurdest. Lebe in der Kraft, die ich dir gebe. Lebe in der Vergebung, die ich dir erkauft habe. Lebe in der Freude, die ich dir schenke. Lebe in der Berufung, die ich über deinem Leben ausgesprochen habe. Lebe in dem Frieden, der deinen Verstand übersteigt. Lebe eben nicht nach den Maßstäben deiner Kraft, deiner Erfahrung und deiner finanziellen Absicherung. Lebe nicht nach dem Maßstab deines eigenen Könnens, deinem Mut oder deiner Weisheit, sondern lege dein Vertrauen auf mich und lebe nach meinen Ordnungen. Das sind die Anweisungen, die Gott uns mitgibt. Lebe deiner neuen Natur in Jesus Christus entsprechend und gemäß. Und der Heilige Geist bevollmächtigt uns, diese Ordnungen Gottes für uns zu ergreifen und das Leben im Überfluss, wie Jesus es uns sagt, ist das Ziel. Ich finde diesen Vers aus Johannes richtig gut. Es gibt viele, aber einen, der mich immer besonders anspricht, so viele ihn aber aufnahmen, steht ganz am Anfang von Johannes, denen gab er Macht, denen gab er das Recht, die Vollmacht, die Autorität, wenn man so will, Gottes Kinder zu werden. Das heißt, ich habe jetzt die Autorität, die Macht, die Vollmacht, in meiner Natur als Kind Gottes zu leben. Das brauche ich mir nicht mehr erkämpfen, das brauche ich mir nicht mehr erarbeiten mit vielen Gebeten oder mit schönem, guten, religiösen Leben, sondern das ist mir schon gegeben. Ich habe jetzt das Recht und die Vollmacht, meiner göttlichen Natur gemäß zu leben. Und der Heilige Geist wirkt dies in uns. Denn Gott sieht, es ist für uns viel zu schwierig. Es ist für mich viel zu schwierig, Gottes Ordnung einzuhalten. Viel zu oft falle ich in meine alten Verhaltensmuster zurück. Stütze mich immer noch auf meine eigene Kraft, auf meine eigene Weisheit. Lass mich leiten von meiner Angst, von meiner Mutlosigkeit. Und die Furcht wird mein Ratgeber und bestimmt den Lauf meiner Entscheidungen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber bei mir ist es oft so. Wenn es um die Gemeinde geht, wenn es um die Familie geht, ich verlasse mich noch viel zu oft auf das, was ich schaffen kann, auf das, was ich erreichen kann. Ich schaue zuerst auf mein Konto oder auf unser Konto als Gemeinde und sage, okay, es geht gerade nicht. Ich schaue viel zu oft auf wie viele Mitarbeiter wir haben und sage, es geht gerade nicht. Und wir messen das, was wir erreichen wollen, an dem, was wir von uns aus schaffen können. Und Gott sagt, leb doch nach meinen Ordnungen. Leb nicht nach deinen Ordnungen, leb nicht nach den Maßstäben, die du für dein Leben hast, sondern lebe nach dem, was ich in dir sehe. Lebe nach dem, was ich dir verheißen habe, lebe nach dem, was ich dir gegeben habe. Lebe deiner Natur gemäß, lebe gemäß dem, was ich in dir getan habe. Hast du vielleicht Angst in deinem Leben oder Mutlosigkeit, Stolz oder Bequemlichkeit? Lässt du dich vom Stress oder vom Zeitdruck bestimmen? Und dein Handeln richtet sich eben nach dem, was du so vor dir hast. Dann will er diese Jahreslosung sagen, lass dir ganz neu den Heiligen Geist geben. Und er wird machen, dass du in Gottes Ordnungen lebst, dass du nach seinem Maßstab lebst. Mein Gebet ist, ich gebe dir, Jesus, mein Herz und alles, was ich bin, ich gebe dir alles hin. Warum? Um deinetwillen, Herr. Nicht wegen mir, weil ich so toll bin, aber auch nicht, weil ich irgendwie zu schlecht war oder so, sondern um deinetwillen, Herr. So wie auch Gott von sich selber sagt, ich mach's, damit mein Name groß wird. Ich mach's, dass mein Name nicht mehr durch den Dreck gezogen wird. Ich mach's, weil ich zu meinem Wort stehe und weil ich mir von keinem nachsagen lassen will, dass ich nicht zu meinem Wort stehe. Und er lädt uns ein. Er lädt uns ein und sagt, komm, lass dir wieder ein fleischernes Herz geben. Komm, lass dir ganz neu meinen Geist geben und lebe ganz neu nach meinen Maßstäben. Ich will's in dir machen. Es sind die zwei Dinge für dieses Jahr, die ich aus der Jahreslosung mitgenommen habe, dass die harten Stellen wieder weich werden. Und dass die Fülle Gottes und die Fülle seiner Verheißungen ganz neu in meinem Leben erlebt werden. Dass wir sie ganz neu als Gemeinde erleben. Darf ich dafür kurz beten? Und dann sind wir am Ende. Jesus, wir tun Buße an den Stellen, wo wir merken, wir haben versucht, nach dem zu leben, was wir schaffen können. Wir haben nach unseren eigenen Ordnungen gelebt und nicht nach deinen Maßstäben. Haben zu klein gedacht, weil wir zu ängstlich waren und nicht dir voll und ganz vertraut haben. Und wir stehen jetzt als Gemeinde hier, Anfang 2017 und auch als Einzelne, stehen wir vor dir und sagen, es tut mir leid für all die Stellen, wo ich dir nicht vertraut habe, sondern wieder zurückgefallen bin in meine Angst, in meine Gewohnheiten, in mein altes Ich, was ich eigentlich gar nicht mehr bin. Aber ich weiß auch, dass es für dich kein Problem ist. Ich weiß auch, dass du jetzt nicht verärgert mit mir bist, sondern dass du sagst, ich gebe dir ganz neu meinen Geist. Und ich werde es machen. Und so lade ich dich ganz neu ein, Heiliger Geist, komm. Komm, Heiliger Geist, ganz neu, jetzt und hier. Und wir machen dir unsere Herzen auf und sagen, ich gebe mich ganz hin, alles, was ich bin, es ist deins. Komm, zieh du ganz neu ein und wirke du in uns, dass wir nach deinen Maßstäben und deinen Ordnungen leben. Wirke du in uns den Mut, Dinge zu sagen, wenn wir spüren, jetzt ist es dran und nicht zurückzuziehen. Gib uns den Mut, in unserer Berufung zu leben, obwohl es manchmal viel zu krass erscheint. Nimm uns die Bequemlichkeit und fordere uns heraus, einzustehen und aufzustehen für dich. Nimm uns die Angst, wenn es darum geht, zu planen. Und lass uns in deinen Kategorien und nach deinen Ordnungen denken. Und ich gebe dir Freiheit, Heiliger Geist, in meinem Leben zu tun und zu wirken, was du willst. Und ich vertraue dir. Komm, Heiliger Geist, mit mehr. Ich brauche deine Liebe, weil meine nicht ausreicht. Ich brauche deine Kraft, weil meine nicht ausreicht. Ich brauche deinen Frieden, weil meiner nicht ausreicht. Und ich brauche deine Freude, weil meine nicht ausreicht. Und ich schöpfe aus der Fülle deiner Verheißungen für mich. Und das bete ich für uns als Gemeinde, Herr Jesus, dass wir immer wieder neu aus deiner Fülle schöpfen, aus deiner Fülle leben, die du uns zugesagt hast, und dass wir unsere Natur gemäß leben. Und dass wir merken, unser Herz ist fleischern, es ist lebendig, es schlägt und hat Anteil an dem, was du für uns hast. Und es ist dein Geist, der in uns wirkt und uns lenkt und leitet, auf diesem Weg des Lebens. Ich bete für 2017. Ich bete für jede einzelne Familie hier und für jeden einzelnen Jugendlichen oder noch nicht verheiratet. Ich bete für jede einzelne Person. Mach es ein Jahr des Segens. Lass es zu einem Jahr werden, auf das wir zurückblicken und sehen, da sind große Dinge bewegt worden. Dinge, die ich niemals für möglich gehalten hätte. Unsere Familie hat Durchbruch erlebt. Durchbruch in Beziehungen, Durchbruch in finanziellen Dingen, Durchbruch auf der Arbeit. All die Dinge, die uns 2016 so unter Spannung und Stress versetzt haben. Jesus, ich bete Durchbruch für 2017. Jesus, ich bete für uns als Mitarbeiter in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, überall da, wo wir für dich und dein Reich aufstehen. Ich bete um neue Bevollmächtigung für diesen Dienst. Ich bete um eine Reife des Glaubens, eine Freude an dem, dir zu dienen. Und vor allem um viel Frucht, dass wir sehen dürfen, dass das, was wir investieren, hundert- und tausendfach zurückkommt. Und Jesus, ich bete für Hohenlohe und Rot am See. Und ich bete, dass 2017 ein Jahr wird, wo viele ganz neu ein fleischendes Herz bekommen. Wo die Nationen sehen, du bist der Herr. Du bist der König über allem. Und die Nationen vor deinen Thron kommen und sagen, ich gebe mich ganz hin, denn du bist der König. Und das spreche ich ganz neu und ganz bewusst über Rot am See und ganz Hohenlohe aus. Du bist der Herr, du bist der König und alle sollen sehen. Nutze uns dazu. Bring uns ganz neu zu deinem Vaterherz. Erfüll uns ganz neu mit deinem Geist, dass wenn Menschen auf uns schauen, sehen, du bist der Herr. Du bist der Herr. Und ich freue mich, Herr Jesus, ich freue mich auf das, was du vorhast. Und so vertraue ich dir auch mit einem Frieden und mit einer Freude im Herzen und sagen, ja, Herr Jesus, packen wir es an. Amen. Amen. Ich weiß nicht, habt ihr noch ein Lied oder sind wir jetzt am Ende? Wir sind am Ende, ich gebe mir weiter.
Okay, also wir sind tatsächlich